Ja, das war ja ein fulminanter Einstieg. Guten Morgen, ich begrüße Sie und euch zu diesem Gottesdienst. Wir alle, die Teams von der Musik, von der Technik, von der Deko, der Pastor Rolf Cyrus und auch ich, freuen uns über jeden Einzelnen, der da ist. Ob jetzt als mitgebrachter Gast, als ganz treuer, allsonntäglicher Besucher oder einfach als neugieriger Reinschnupperer. Es ist schön, dass du da bist. Sei herzlich willkommen. Danke, dass du dich auf den Weg hierher gemacht hast. In diesem Gottesdienst werden wir Lieder singen. Wir werden Anbetungszeit haben. Wir werden einen Psalm gemeinsam lesen, wir wollen eine hochspannende Predigt hören und das alles tun wir, weil wir Gott loben und die Ehre geben möchten. Wenn das unsere ernste Absicht ist, dann ist sein erstes Angebot an uns, dass wir einfach mit ihm sprechen dürfen. Und ob du jetzt das letzte Mal vor Jahren oder vor wenigen Minuten gebetet hast, bitte ich dich jetzt aufzustehen, damit wir gemeinsam still werden und ich stellvertretend für uns bete. Vater, wir alle sind bewegt von der Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Menschen und besonders mit dir. Du kennst uns, unsere Gedanken, unsere Herzen, das, was uns jetzt durch den Kopf geht, was uns noch an Gedanken beschäftigt. Du kennst auch Sorgen, die uns quälen. Du weißt, dass manchmal einfach nur Leere und Einsamkeit da ist. All das, Vater, lädst du uns ein, zu dir zu bringen. Du willst uns frei machen jetzt und du willst es schenken, Herr, dass wir uns ganz auf dich einlassen können. Wir wollen unsere Ohren öffnen, unsere Herzen öffnen, damit wir all die Liebe, die du bereit bist, über uns auszuschütten, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute neu, dass wir da ganz mit voll werden, Herr. Danke. Amen.
Danke, Vater, für das Leben, das du gibst, dass du deine Sohn gabst und mich unbegreiflich liebst, hast mich gerettet und mich neu gemacht. Danke, Gott, für Jesus in mir. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen, jede Zeit ist er da mir. Mein Leben war an Jesus in mir, in meinem Haus. Für alle Zeit.
Ja, gut zu wissen, Jesus ist bei mir, Jesus ist jederzeit für mich da. Und der Pastor Rolf Cyrus hat als Thema über diesen Gottesdienst gesetzt: mit gutem Gewissen dankbar aus Gottes Hand leben. Ja, das ist für so einen Genussmenschen wie mich. Ich dachte so, gute Gaben dankbar genießen. nichts ist leichter als das. Oder vielleicht doch nicht. Da hast du zum Beispiel so ein, ich finde schon, ne, ist schon so ein richtig gutes Essen. Lohnt sich mal, sich an den Tisch zu setzen, vielleicht mit einer guten Freundin, einem guten Freund mal so ganz alleine, ganz schick essen gehen. Und dann meldet sich aber doch so gleich mein Gewissen und sagt, Mensch, Gott würde das viel besser gefallen, wenn eine einfache Mahlzeit mit vielen geteilt wird. Oh, ich sehe schon, ihr seid allein verstanden. Schau mal weiter. Ja, dann weiß ich, dass einige von uns ein Faible für Autos haben, richtig gute Autos. Und der Arne hat sich mal veranlasst gesehen, sogar eine Predigt zu halten über den Reifenabdruck, den so ein Mann gerne mit dem Auto hinterlässt. Das Wetter war in den letzten 2 Tagen für dieses Auto nicht ganz so geeignet, aber seid mal ehrlich, da wird jetzt jeder gerne mal so ein Ründchen im Sommer mit cruisen. Aber auch da meldet sich sogleich mein Gewissen und sagt, Mensch, Gott würde es bestimmt viel besser gefallen, wenn du dieses hier fährst. Da passt Freitagnachmittag der ganze Kindertreff rein und du musst nicht mal sagen, ey, putz mal einen Schlamm von der Schuhe. Ja, dann, wie ist das mit dem lieben Geld? Also so viel haben wir ja jetzt die meisten von uns nicht mal eben darum legen, aber es geht schon vielen so gut, dass sie alles haben, was sie brauchen und noch so ein bisschen mehr. Und soll das denn immer alles nur auf mein Bankkonto oder meinen Lebensstandard verbessern? Darf das so sein? Also mein Gewissen sagt, da ist das Geld doch viel besser angelegt. Und ich weiß, dass ihr jetzt schon alle ganz wild drauf seid, aber erst später. Ja, und dann wende ich mich jetzt mal an alle verliebten Paare. Ich sehe gerade eins kommen, deshalb verschlug es mir kurz die Sprache. Das ist so ein verliebtes Paar. Familie ist unterwegs. Und da hast du so einen schönen Samstag. Verliebt ist man ja so ungefähr von 20 bis 80 plus. Ich gebe zu, dass man im Moment für den Sonnenschein durchaus Fantasie braucht. Aber ist das nicht schön, mal so ganz für sich zu zweit? Aber auch da sagt mein Gewissen, Gott gefiel das sicher besser, wenn wir mit doppelter Kraft an einem Samstag mal so richtig das Gemeindehaus schrubben. Und ein letztes habe ich noch für euch. Man munkelt, dass sonntagsabends der ein oder andere gerne mal ein Ründchen vorm Fernseher schillt und Tatort guckt. Bei den Youngsters ist das vielleicht im Moment eher so die LOL-Meisterschaften, die geguckt werden, aber man verbringt doch durchaus Zeit damit. Und auch da meldet sich mein Gewissen und sagt, wäre das denn nicht besser, diese Zeit mal richtig in Ruhe vor dem Start in die Arbeitswoche noch mit Gebet zu verbringen? Das nächste Lied lässt euch noch ein bisschen nachsacken Zeit und ist ganz bewusst von mir ausgewählt. Es hat den Titel »All die Fülle ist in dir, o Herr«.
Fülle ist in dir, o Herr, und deine Schönheit
So, jetzt sind die Blumen noch gut zu sehen. Das ist eine wunderschöne Dekoration. Klasse. Dankbar, mit gutem Gewissen dankbar aus Gottes Hand leben. Und am Anfang dieser Predigt möchte ich ein wenig mit euch über das Gewissen nachdenken, insbesondere das schlechte Gewissen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Philosophen und Psychologen haben sich da viele Gedanken zugemacht. Wenn man bei Wikipedia mal nachschaut zum Thema Gewissen, hat man endlose Seiten, die man da lesen kann. Und ich möchte es in meiner Predigt heute vereinfacht darstellen. An und für sich ist unser Gewissen ja eine gute Sache. Es ist eine innere Instanz, eine innere Stimme, die uns sagt, was gut, was schlecht, was richtig und was falsch ist. Und dabei kann das Gewissen in uns eine große Kraft entwickeln. Es sagt nicht nur einfach, ja, so oder so könntest du tun, sondern es drängt uns, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen, zum Beispiel aus ethischen, aus moralischen Gründen. Dabei ist wichtig, dass unser Gewissen aber keine fehlerlose Instanz ist, die uns automatisch anleitet, das Richtige zu tun. Es ist in vieler Hinsicht geprägt. Durch die Gesellschaft, in der wir leben, durch die Normen, die hier bei uns in Deutschland gelten, durch unsere Erziehung, unsere Prägung. Und in der Bibel ist die Rede davon, dass das Gewissen auch, aber nicht nur, von Gott geprägt ist. Und zwar unabhängig davon, ob ein Mensch religiös ist oder nicht. Den Menschen, so heißt es, sei der Wille ihres Schöpfers, also Gottes Gebot, ins Herz geschrieben. Nachzulesen im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 14. Und an der Stelle möchte ich sagen, ich predige auch über den Römerbrief, aber da Arne Völkel und ich getauscht haben, einen Predigtermin, und wir nicht mit den ganzen Einteilungen der Predigten durcheinander kommen wollten, predige ich heute noch mal ein anderes Thema. Und meine nächste Predigt ist dann auch zum Römerbrief. Aber hier schon mal der Hinweis, im Römerbrief steht, das Gebot Gottes ist dem Menschen ins Gewissen geschrieben, unabhängig davon, ob sie glauben oder nicht. Und handeln wir dann unserem Gewissen entsprechend, haben wir normalerweise ein gutes Gefühl, ein gutes Gewissen. Handeln wir gegen unser Gewissen, dann haben wir ein ungutes Gefühl, ein schlechtes Gewissen quält uns, das Gewissen klagt uns an, wir haben Gewissensbisse. Und das kann richtig unangenehm sein, das kann richtig inneren Stress bedeuten. Das ist nun einerseits gut so, denn nehmen wir mal an, ich belüge einen anderen, ich schädige, beraube ihn oder Schlimmeres noch, dann ist es gut und angemessen, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Andererseits aber gibt es ein Problem mit dem Gewissen. Die Bibel macht deutlich, dass wir alle in einem grundsätzlichen Widerspruch leben zwischen dem, was wir wollen, was wir als richtig erkannt haben, und dem, was wir dann tatsächlich tun. Wir sagen zum Beispiel, ich will liebevoll und wertschätzend mit den Menschen umgehen, die mir begegnen, die mir wichtig sind. Oder wir sagen, ich will Verantwortung für Menschen übernehmen, die mir nahestehen. Und doch gelingt das immer wieder nicht. Stellen wir uns mal einen Moment lang vor, man würde alle unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten auf einem Rekorder aufzeichnen. Und dieses Material würde dann verglichen mit den Maßstäben, die wir persönlich an andere Menschen haben. Was wäre das Ergebnis? Ganz klar, wir schaffen es nicht, unsere eigenen Vorsätze und Maßstäbe einzuhalten. Wir können nicht dauerhaft etwas Gutes bewirken. Jeder von uns, der erlebt hat, wie Beziehungen zerbrechen, weiß, wozu Menschen fähig sind, wozu du und ich fähig sind. Hier wird etwas von dem deutlich, was die Bibel dann als Sünde bezeichnet oder auch als Schuld. Und dazu gehört auch, dass wir uns oft zwischen Dingen entscheiden müssen, die so oder so negative Folgen haben. Wir können da nur zwischen dem kleineren Übel wählen. Also zum Beispiel stehen wir in diesem Dilemma, wenn es um den Beruf geht, oft um Familie und Ehe. Und wie kriegen wir alle diese Dinge unter einen Hut? Und entscheide ich mich für eins, dann gibt es Nachteile beim anderen. So oder so werden wir schuldig. Und dazu gehört auch als Drittes, dass wir unserem Schöpfer Gott ganz viel schuldig bleiben. Eigentlich sind wir dazu berufen, Gott zu lieben. In einer vertrauten Beziehung mit Gott zu leben. Aber diese Beziehung ist gestört. Wir verfehlen dieses Ziel, was Gott uns als Schöpfer gesteckt hat, immer wieder. Und egal, wie hohe Maßstäbe wir uns setzen, wie viele Regeln wir zu befolgen versuchen, das schlechte Gewissen kriegt immer genug Futter. Oft verdrängen wir das, und täten wir das nicht, dann würde uns auch andauernd das schlechte Gewissen quälen. Aber manchmal, in klaren Momenten, begreifen wir, wie groß das Ausmaß ist, dessen, wie wir daneben liegen, wie wenig unser Leben den Maßstäben, die wir selber haben, die Gott an uns hat, entspricht. Wir erschrecken über uns selbst. Wir haben ein schlechtes Gewissen. Und der Punkt ist nun, dass der Glaube an Jesus Christus uns befreit von diesem schlechten Gewissen. Im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 22 heißt es, darum wollen wir vor Gott hintreten mit offenem Herzen und im festen Glauben. Unser Gewissen wurde durch Jesus ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Also, Jesus hat etwas für uns getan. Er ist für uns gestorben, ans Kreuz gegangen. Dadurch hat er für uns den Preis bezahlt für all diese Dinge, wegen derer wir ein schlechtes Gewissen haben. Und wenn wir das für uns annehmen, wenn wir sagen, ja, ich möchte, dass das für mich gilt, wenn wir die Vergebung unserer Schuld annehmen, dann haben wir ein gutes Gewissen. So weit, so gut. So weit die Theorie. Aber praktisch, und das hat Silke uns in der Anmoderation ja vorgeführt, haben wir auch als Christen durchaus immer wieder mit einem schlechten Gewissen zu tun. Und ich möchte euch einfach mal teilgeben an einer eigenen Erfahrung. Ich kam zum Glauben an Jesus und das bedeutete für mich damals eine bewusste Entscheidung, Jesus in dem Mittelpunkt meines Lebens zu akzeptieren. Und vorher war in diesem Mittelpunkt alles Mögliche, ich selbst und vor allem Musik. Ich war auf dem Weg, Musik zu studieren. Ich träumte davon, als Musiker erfolgreich und anerkannt zu sein. Darum drehte sich alles in meinem Denken und in dem Leben der Freunde, die ich damals hatte. Und dann trat Jesus an diese wichtigste Stelle in meinem Leben. Ich entschied mich dann in der Folge gegen ein Musikstudium und für ein Theologiestudium. Und einige Jahre später wollte ich das Musizieren wieder aufgreifen. Aber ich hatte oft ein schlechtes Gewissen dabei. Mein Gewissen sagte mir, die Zeit hier ist doch eigentlich falsch eingesetzt. Es gibt doch viel wichtigere Dinge zu tun, als zu üben, Musik zu machen. Das Geld, was du da einsetzt, das könnte man doch viel besser an anderer Stelle einsetzen, als sich ein Instrument zu kaufen. Ich hatte das Gefühl, wenn ich mich wieder mit Musik beschäftige, verlasse ich den Weg des Gehorsams und des Vertrauens Jesus gegenüber. Und dieses schlechte Gewissen blockierte mich, darin zu üben, konsequente Schritte zu gehen. Kennt ihr das auch? Ein Empfinden, ihr müsstet es ganz ernst nehmen mit dem Glauben an Jesus und deswegen dürft ihr nicht abhängen mit Freunden, kein spannendes Buch lesen, keinen spannenden Film schauen. Deswegen fällt es euch vielleicht schwer, einen kompletten Tag mal auszuspannen. Deswegen empfindet ihr vielleicht, es sei nicht richtig, Zeit in Sport zu investieren. Deswegen empfindet ihr vielleicht, Sexualität ist etwas, was von der tiefen Jesus-Beziehung wegführt, voller Probleme und Gefahren ist. Deswegen empfindest du vielleicht, Arbeit ist ein Bereich, der dich vom Glauben und von Jesus tendenziell wegbringt. Am besten wäre es, man könnte Vollchrist sein, Vollzeitchrist sein. Aber andererseits sind alle diese Bedürfnisse und Notwendigkeiten in unserem Leben da und damit auch immer wieder das schlechte Gewissen. Und in der Bibel wird diese Thematik aufgegriffen im 1. Timotheusbrief und da lese ich uns jetzt den Predigtext. 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 5. Und ihr findet den auch in den Gottesdienst-Flyern und man kann ihn auch per Beamer sehen. Der Geist Gottes sagt ausdrücklich, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden auf betrügerische Geister achten und den Lehren dunkler Mächte folgen. Getäuscht von scheinheiligen Lügnern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Diese Lügner verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, die Gott doch geschaffen hat, damit sie von denen, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Dankbarkeit genossen werden. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir müssen nichts davon ablehnen, wenn wir es mit Dank an Gott angenommen haben. Es wird ja durch Gottes Wort für rein erklärt und durch das Gebet geheiligt. In diesem Brief an Timotheus schreibt der Apostel Paulus von Menschen, die, so heißt es, in ihrem Gewissen gebrandmarkt sind. Wörtlich ist damit gemeint, mit einem glühenden Eisen wird ein Brandmal eingebrannt. Wer bekam so ein Brandmal? Tiere einer Herde und damals auch Sklaven. So ein Brandmal erhalten, das war ein äußerst schmerzvoller Vorgang. Und wer ein solches Brandmal hatte, der war nicht frei. Er gehörte jemand anders. Ein Gewissen mit einem Brandmal ist nicht frei. Es ist geprägt von ständigen Anklagen und inneren Vorwürfen. Nie gibt es Ruhe. Und solch ein Gewissen ist schmerzhaft, ist eine Plage, ist ein einziger Stressfaktor. Was sind das für Menschen, die mit solch einem Gewissen herumlaufen? Hier in diesem Predigtext werden sie bezeichnet als scheinheilige Lügner. Sie verbieten Christen, zunächst einmal, sie verstehen sich als Christen und dann verbieten sie anderen Christen das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Warum tun sie das? Wohl, weil sie empfinden, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Liebe zum Partner, dass das geistliche Leben stört. Weil sie empfinden, dass sexuelle Lust ein geistliches Problem sei. Und wenn es um die Speisen geht, weil sie in jüdischer Tradition denken, dass zum Beispiel das Essen von bestimmten Fleischsorten ein Greuel vor Gott ist, von Gott trennt. Oder vielleicht auch, weil sie denken, dass der Genuss von Essen den Glauben, die Beziehung zu Gott generell schwächen würde. Fasten sei da doch viel geistlicher und besser. Na und, sagen wir jetzt vielleicht, die sind ein bisschen überkandidelt. Etwas streng, aber so schlimm ist das ja nun auch nicht. Aber Paulus sagt etwas ganz anderes. In diesem Bibeltext, in dem Predigtext lesen wir, wer so denkt, wer so glaubt wie diese Leute, diese Scheinheiligen, wer solchen Gedanken anhängt, wie die sagen mit Ehe und Speisen, dass das nicht geht, dass sich das nicht mit dem Glauben verträgt, dass das verboten ist. Wer solche Lehren für richtig hält, der verliert seinen Glauben, der fällt vom Glauben ab. Es geht um alles an dieser Stelle. Und dahinter, so lesen wir weiter, stehen betrügerische Geister und dunkle Mächte. Das alles hat eine tiefe geistliche, eine teuflische Dimension. Diese Gedanken führen in die Irre, weg von Jesus, weg vom Vater, weg von dem Frieden, den allein Gott geben kann. Warum ist das so problematisch, dass hier Menschen sagen, Ehe geht nicht und Essen ist auch verboten, bestimmtes Essen? Hat nicht Paulus selbst gesagt, es sei besser, wenn man nicht heiraten würde, im 1. Korintherbrief, Kapitel 7? Hat nicht Paulus selbst gesagt, man sollte über unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich des Essens nicht streiten? Und wer kein Fleisch essen will, der soll das tun. Und wer alles isst, der soll das auch tun. So nachzulesen in Römer 14. Hier ist ganz wichtig, es gibt eine feine Linie hier an der Stelle. Und wenn die überschritten wird, haben wir das Problem. Das fühlt sich auf den ersten Blick ähnlich an, ist aber etwas ganz anderes. Wenn wir sagen, Sexualität ist an sich ein Problem und schlecht. Wenn wir sagen, der Genuss von Essen ist an sich ein Problem und schlecht, dann wenden wir uns gegen Gott. Dann kündigen wir unseren Glauben auf, dann werden wir zu scheinheiligen Lügnern. Warum? Vers 3, weil Gott die Speisen geschaffen hat, damit wir sie mit Dankbarkeit genießen. Es gibt so viele schöne Sachen in dieser Welt und wir dürfen sie dankbar genießen. Das Essen, unseren Körper mit all seinen Bedürfnissen nach Ruhe, nach Zärtlichkeit, nach Bewegung, nach Sexualität, unsere Kreativität, die Kunst in ihren vielen Spielarten, die berufliche Arbeit, eine Tätigkeit, die für uns sinnvoll ist und durch die wir die Welt gestalten und unseren Unterhalt verdienen für uns und andere. Gott hat all das geschaffen. Und es war gut so. Er hat all diese Dinge geschaffen und es war und es ist gut. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Vers 4. Und da hat auch der Sündenfall nichts dran geändert. Denn das steht im Timotheusbrief im Neuen Testament. Und wenn wir sagen, diese Dinge sind schlecht, wir dürfen als Christen damit nicht umgehen, dann kündigen wir unserem Schöpfer das Vertrauen und unserem Retter Jesus Christus das Vertrauen, weil wir nämlich dann unsere eigene Leistung zum Maßstab machen für das, was richtiger Glaube, was Reinheit und was Gerechtigkeit ist. Dann hängen wir einer Irrlehre an. Nun denke ich, heute wir hier in der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund, wir haben nicht solche krassen Lehren, Irrlehren, wie hier im Predigtext beschrieben. Aber ich nehme durchaus bei mir und anderen Tendenzen wahr, die viel mit unserer eigenen geistlichen Biografie zu tun haben. Bei mir persönlich, bevor ich zum Glauben kam, war Musik mein Lebensmittelpunkt. Und das war problematisch, weil das funktioniert nicht. Das ist nicht gut gewesen. Und deswegen hatte ich später, als ich Christ war, oft den Gedanken, Musik sei generell schlecht, das Musizieren, als Musiker unterwegs sein. Ein anderes Beispiel. In einer Gemeinde in Berlin kannte ich eine Christin, die, bevor sie zum Glauben kam, im Rotlichtmilieu gearbeitet hatte. Und ich nahm war, dass sie später als Christin Sexualität ganz schnell als geistliches Problem erlebte. Dass das etwas war, wo sie empfand, das ist schlecht an sich. Ich könnte da so viele unterschiedliche Beispiele noch aufzählen. Wenn wir von unseren problematischen Vorerfahrungen her sagen, dass die Dinge, die Gott eigentlich gut geschaffen hat, schlecht sind, nur weil wir nicht gut damit umgehen können und umgehen konnten, dann schütten wir das Kind mit dem Bade aus, dann sitzen wir einer Lüge auf. Und dann bleibt das schlechte Gewissen unser Dauerbegleiter. Dann werden wir unseres Glaubens und unseres Lebens nicht mehr froh. Aber was dann? Wie gehen wir damit um? Die Antwort finden wir in den letzten beiden Versen des Predigtextes. Dort heißt es, alles, ich lese uns das nochmal vor, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir müssen nichts davon ablehnen, wenn wir es mit Dank an Gott angenommen haben. Es wird ja durch Gottes Wort für rein erklärt und durch das Gebet geheiligt. Das Problem sind nicht diese ganzen Dinge an sich, über die wir bisher gesprochen und nachgedacht haben, sondern unser Umgang damit. Wenn wir uns die guten Dinge, die Gott geschaffen hat, selbstherrlich und egoistisch nehmen und sagen, das ist meins, ich will es, jetzt und sofort, ich kann und ich darf das genießen, ich will meinen Spaß und das ist auch gut so, dann haben wir ein Problem. Dann nämlich regiert der Egoismus und dann verlieren wir ganz schnell das Maß. Dann gerät unser Leben aus der Balance, dann verletzen wir andere. Und dann ist es ganz egal, ob es um Essen oder um Sex oder um Sport oder um Freunde, Beruf oder künstlerische Kreativität geht. Die Alternative, die uns Gottes Wort hier zeigt, ist, wir nehmen alle diese Dinge dankbar aus Gottes Hand. Und das ist kein billiger Trick. Das können wir nämlich nur, wenn wir glauben und die Wahrheit erkannt haben. So steht es im dritten Vers des Predigttextes. Wenn wir Gott durch unseren Gott durch Jesus als unseren Vater im Himmel kennengelernt haben, wenn wir durch Jesus Frieden mit Gott gefunden haben, gelernt haben, Gott zu vertrauen, wenn wir Jesus als Herrn kennengelernt und akzeptiert haben, wenn Jesus der Maßstab unserer Entscheidungen ist, dann funktioniert das in Anführungszeichen. Dann heißt dankbar annehmen aus Gottes Hand auch, dass er die Linie und das Maß vorgibt, wie ich mit den schönen Dingen aus seiner Schöpfung umgehe. Und im Hören auf Jesus verliert die Gier, der Egoismus die Macht über mich und über meinen Genuss. Dann kann ich wirklich die Dinge aus Gottes Schöpfung genießen, dankbar genießen, ohne Reue. Und so wird unser Leben als Christ heil, ob es nun um Sexualität oder Essen oder einen schönen Beruf oder um Kunst geht. Alle diese Dinge werden durch Gottes Wort für rein erklärt, weil er, der Schöpfer, sie gut gemacht hat. Und sie werden durch unser Gebet zu einer geistlichen Angelegenheit, zu einer Sache des Glaubens. Und wenn wir das nicht haben, dann sind alle diesen schönen Dinge Bereiche, die irgendwo neben dem Glauben laufen, in Konkurrenz zum Glauben. Zum Abschluss, wie funktioniert das denn praktisch? Ich möchte noch mal persönlich werden. Es geht noch mal bei mir um diesen Bereich mit der Musik. Ich habe mir vor einigen Jahren ein gutes, teures Instrument gekauft. Und immer wieder regte sich die Stimme in mir des Gewissens, darfst du das eigentlich? Hättest du das Geld nicht besser anders angelegt? Wird Gott das überhaupt segnen? Und eigentlich der Gedanke, nee, Gott wird das nicht segnen. Und die Lösung war für mich nicht zu sagen, ja, ich habe aber ein Recht darauf, ich habe lange gespart, ich habe das Geld verdient, wie auch immer, geschenkt bekommen. So klären wir unser schlechtes Gewissen nicht in dieser Hinsicht. Die Lösung war für mich immer wieder, Gott zu danken. Ich habe dieses Instrument, die Gitarre, als ein Geschenk Gottes angenommen. Ich habe Gott immer wieder gefragt, was soll ich denn damit tun? Für mich war es wichtig, dass Jesus der Herr über diesen Bereich war und blieb. Und so konnte ich mich freuen. So konnte ich mich freuen an diesem Instrument. Und so wurde mein schlechtes Gewissen ruhig. Die Lösung war immer wieder, Gott zu danken. Wo hast du Probleme mit den guten Dingen aus Gottes Schöpfung? Wo merkst du, dass dein Gewissen dich anklagt, dass du nicht zur Ruhe kommst, dass du gestresst bist, dass du denkst, oh, es stimmt nicht, es ist nicht gut, ich darf das nicht. Und eigentlich denkst du, aber warum eigentlich nicht? Könnte ich doch auch mal. Und dann ist, ich lade dich ein, wenn du solch Empfinden hast, nimm das, was dir so problematisch erscheint, wenn es denn wirklich zu Gottes guter Schöpfung gehört, dankbar aus Gottes Hand. Sag ihm, danke, Herr. Danke für das, was du mir hier an Gutem schenkst. Danke. Warum nicht auch mal für einen Tatort Gott danken? Und wenn das vielleicht ein Film ist, der nicht so mit Gewinn anzuschauen ist, und du dankst Gott dafür, dann wird der Heilige Geist dir schon zeigen, dass das vielleicht noch einen anderen Film gibt. Ne? Aber der Weg ist, dass wir die Dinge aus Gottes Hand nehmen, bereit sind, sie zu nehmen, und dass wir dadurch unseren Glauben erweitern. Es gibt nicht einen Bereich, hier glaube ich und da sind die Dinge in der Welt und da muss ich immer vorsichtig sein. Darf ich das als Christ, darf ich das nicht? Sondern ich nehme das dankbar aus Gottes Hand an. Und das führt mich in eine ganz große Freiheit. Und gleichzeitig ist Gott der Herr über mich und über meine Art, wie ich die Dinge, die schönen Dinge des Lebens genieße. Das ist eine Sache des beständigen Gebets. Das ist eine Sache des Dankens, des dankbaren Annehmens aus Gottes Hand. Und wenn wir so immer wieder beten, dann werden wir erleben, wie wir mit gutem Gewissen dankbar aus Gottes Hand leben. Amen.
Okay, das kann man vorher klären. genau, wir... Wow. Ich glaube, jetzt ist es besser, genau. Ihr dürft gerne zum Lobpreisteil aufstehen. Ihr dürft mitsingen, ihr dürft aber auch einfach zuhören. Genießt das und genau, bis später.
Im Herzen ein Lied, ein Liedchen.
Wir wollen jetzt zusammen den Psalm 145 lesen. Wir machen das so, dass wir die wechselseitig lesen, und zwar den weißen Teil, die Gemeinde, ich starte mal mit, und den gelben Teil lese ich alleine. Dich will ich ehren, mein König, Gott und König. Alle zusammen. Ja? Wir starten gemeinsam und ich lese dann den gelben Teil. Dich will ich ehren, mein Gott und König. Dich will ich preisen für alle Zeit. Jeden Tag will ich dich loben und deinen Namen überall bekannt machen. Eine Generation soll der anderen von deinen großen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Immer wieder wird man davon sprechen, wie dein Handeln den Menschen Ehrfurcht eingeflößt hat. Auch ich will ihnen sagen, wie groß du bist. Der Herr ist gnädig und barmherzig, seine Geduld hat kein Ende und seine Liebe ist grenzenlos. Darum sollen dich alle deine Geschöpfe loben, jeder, der dich liebt, soll dich rühmen. Damit die Menschen erfahren, wie du deine Macht gezeigt hast und wie prachtvoll und herrlich dein königliches Reich ist. Wir wollen beten. Ja, wir wollen dir Dank sagen, dass du so groß bist, dass du uns immer wieder zeigst, dass du uns lieb hast. Öffne unser Herzen und unsere Ohren, unsere Augen, dass wir das immer wieder sehen, hören, spüren können, wie sehr du uns liebst. Und öffne du auch immer wieder unseren Mund, davon zu reden, dir zu danken und auch anderen Menschen zu sagen, dass du uns berührt hast, anderen Leuten zu zeigen, wie groß deine Liebe ist. Amen.
Thank you.
Ich fand, der Applaus war berechtigt. Das war toll. Mir super gefallen. Und der Rolf wisperte gerade, dass die Disco, die da gestartet ist, die sollte ich eben erwähnen, als eben auch die Fülle der Möglichkeiten, die unser super kreatives Technikteam jetzt einfach mal ausgeschöpft hat. Mich hat das vorhin in der Predigt schon noch mal berührt, dieses ohne schlechte Gewissen. Und ich erzähle euch, wie das war, als ich Christ geworden bin. Das ist lange, lange her. Aber ich war Jugendliche, war in einem Jugendkreis. Und ich will mal sagen, Gott hatte die Fülle versprochen. Ich ging dahin, das ist super gelaufen, 4 Mädchen, 13 Jungs. Das war schon mal ein guter Garant, dass ich da weiterhin gegangen bin. Und dann war das sehr bald so, dass man, ja, damals pierste man sich noch nicht selber, sondern seine Kleidung. Ich lief immer rum wie so eine wandelnde Litfaßsäule, überall Buttons. Jesus liebt dich, folge mir nach und all die Fülle ist in dir, oh Herr, das hatte ich also in allen Größen, auch mehr hier und hier, überall an mir. Und natürlich kamen sehr bald meine Mitschüler, ich war damals Oberstufenschülerin, und sagten, hey Mann, ey, Du kannst gar nicht mehr feiern gehen, nicht mehr ins Kino. Ja, und der Manuel Specht, der kommt wie ich aus dem Sauerland und da wird ordentlich gefeiert, nicht nur ein bisschen. Und bei mir war das so, ich konnte das nach wie vor alles. Ich musste eigentlich nicht unbedingt aufhören mit dem Trinken, das hatte ich vorher nur auch nicht getan. Aber bei mir gab es mich nicht mehr ohne Jesus. Der war immer mit dabei. Und wenn ich das für angemessen hielt, dann konnte ich da viel von erzählen. Und ich konnte super zu meinem Glauben einladen, weil ich war total begeistert davon. Auch bei mir gab es Sachen, die ich dann nicht mehr mitgemacht habe, wo ich gesagt habe, nö, da mache ich jetzt was anderes oder möchte ich nicht. Oder kommt doch einfach mal mit zu meinem Jugendkreis. Wir haben Gebetskreise gründen können in unserer Oberstufe, weil es mehrere waren, die sich von Jesus haben ansprechen lassen. Da kam eine enorme Kraft und wir hatten eine lebendige Gemeinschaft und eine große Freude an Jesus und die war ansteckend. Da war nichts zu spüren von dem ewigen Verbot. Natürlich gab es für uns ganz vieles, was nicht in Ordnung war und das haben wir auch vor Gott geklärt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist es bis heute. Aber uns alle, diese Gruppe, die gab es nicht mehr ohne Jesus. Und so wuchs diese Gruppe. Das hat Jesus geschenkt, nicht wir. Der hat uns diese Freude geschenkt. Und so ist der Glaube oder hat sich das ausgebreitet in der Schule. Und das berührt mich bis heute. Ich erzähle das ganz oft und sehr gerne. Und noch heute ist das so, dass es diese Gruppe gibt. Wir treffen uns, wir kennen uns und sind alle eigentlich verbunden geblieben in dieser Gemeinschaft über Jesus. Das wollte ich euch gerne einfach noch so weitererzählen. Jetzt habt ihr gerade schon bei meinen Bildern diesen prall gefüllten Klingelbeutel gesehen. Und der Frank weiß, dass das sein Stichwort ist. Nun kommt er schon mit dem Jörg herein und startet. Wir wollen gerne die Gaben zusammenlegen. Ja, es ist schön, dass ihr so sportlich dran geht. Super. Ihr dürft ruhig erst in euer Portemonnaie greifen und dann dabei den Ankündigungen zuhören. Es gibt vieles anzukündigen. Ich gehe mal chronologisch vor. Ich wollte nicht das ganze Blatt vorlesen, aber zwei, drei Sachen doch herausgreifen. Das ist am 4. Februar in jedem Fall die Atempause. Die machen ein spannendes Thema. Das nennt sich Bible Journaling. Es gibt eine Mail an alle Frauen dazu. Da sind alle wichtigen Informationen drin. Und mehr möchte ich nicht erzählen, weil sonst sind die Männer wieder alle traurig, dass sie nicht kommen dürfen. Für die Senioren gibt es ein Senioren-Bibelkreis in dieser Gemeinde und der feiert in dieser Woche Abendmahl. Ich bin ein bisschen irritiert, dass sie wirklich erst abends feiern. 19.30 Uhr ist sicher nicht richtig. 15.30 Uhr. Oh, danke, dass ihr das berichtigt, denn man hat euch hier wirklich auf den Abend gelegt. Also das nochmal weitergeben. Die Uhrzeit ist hier nicht richtig abgedruckt. Es gibt ein Frühstückstreffen für Frauen. Das Glück hat viele Gesichter. Auch das ist ja leider nicht für die Männer. Aber ihr dürft auch glücklich sein. Die Gemeinde startet wieder mit einem Seminar zur Taufe, und zwar schon am Samstag der nächsten Woche. Pastor Rolf Zyrus ist derjenige, der dazu einlädt, ist das richtig? Und A und Arne machen das im Doppelpack. Bei dem nächsten Gottesdienst ist Familienzeit und das Schöne ist, dass ihr jetzt gar nicht vorher kochen müsst, denn danach haben die Kinder eine ganze Menge vorbereitet und wer Hotdogs liebt, wird auf seine Kosten kommen. Hinweisen soll ich jetzt schon auf den FEG-Kongress in Oberhausen Anfang Oktober. Und zwar deshalb, weil die Gemeinde als Gastgeber Privatquartiere sucht. Geht bitte in euch, ob ihr die Leute einladen könnt, ob sie 3 Tage eure Gäste sein können, ob ihr vielleicht sogar selber zum Kongress fahrt und sogar noch Shuttle-Service anbieten könnt. Das ist, wie gesagt, erst Anfang Oktober, aber ich bin darum gebeten worden, jetzt schon darauf hinzuweisen. Dann ist euch vielleicht aufgefallen, wir haben hier in der Gemeinde eine echte Neuanschaffung. Und zwar einen, mir fehlen die Worte, Ständer, wartet, ein Aufsteller.
Ein Gemeindeaufsteller.
Oh, das, ihr merkt schon, ich war jetzt nicht ganz so d'accord mit der Anschaffung. Es ist ein hochluxuriöser Gemeindeaufsteller. der geht auch so schnell nicht kaputt, habe ich mir sagen lassen. Aber der Inhalt ist super spannend und gut gemacht. Ganz viele Fragen, die vielleicht manche haben oder wo ihr sagt, das möchtet ihr gerne mal weitergeben, sei es zu Ehe, sei es zu Beten, zu wie werde ich Christ, was ist wer ist Jesus? Also ganz, ganz viele unterschiedliche, aber für alle Freunde des Marketings einheitliche Flyer sind dort aufgestellt. Ihr dürft die jederzeit mitnehmen und auch Menschen einladen, die mitzunehmen. Dann möchte Rolf jetzt noch was sagen. Er lädt uns auch ein.
Ganz kurz im Blick auf das Seminar am Samstag. Das ist ein Taufseminar, aber auch ein Gemeindeseminar. Das heißt, wer so ein bisschen die Gemeinde, Freie Evangelische Gemeinde Dortmund, hier kennenlernen möchte mit den Hintergründen, was dahinter steht und so, wer was macht, was unsere Ideen hier sind und so. Herzliche Einladung, kommt zu diesem Seminar, das ist der erste Teil. Und wer mag, bleibt dann noch zum Taufseminar und wer nicht, kann dann schon gehen. Und manche Leute kommen auch nur zum Taufseminar. Dann das andere, weswegen Silke mich eigentlich nach vorne gebeten hat. In meiner Predigt habe ich so unterschiedliche Gedanken bewegt. Und nun ist jede Predigt nicht für alle in gleicher Weise ansprechend. Aber wenn dich die Gedanken, die ich in der Predigt angesprochen habe, bewegen und du möchtest da weiter drüber nachdenken und mit anderen auch reden, dann lade ich dich ein, im Anschluss an den Gottesdienst, nicht sofort, aber so in einer Viertelstunde, in den Glasraum hier im Erdgeschoss, das sogenannte Aquarium, zu kommen. Und dann können wir da miteinander, wer Lust hat, einfach nochmal weiter nachdenken und reden über diese Dinge, die in der Predigt Thema waren. Das war's, glaube ich.
Ich darf ja. Ja, dann darf ich noch einladen zu einer Tasse Kaffee. Oh, ich soll noch was einladen. Ah, das kommt doch ganz gut. Bleibt entspannt. Diese würde ich nie vergessen. Dann darf ich noch einladen zu einer Tasse Kaffee. Wer angesprochen werden möchte, nimmt eine bunte Tasse. Unsere Gemeindemitglieder wissen, dass sie dann dazu aufgefordert sind, diese Person ganz besonders herzlich anzusprechen. Wer sich so ein bisschen alleine fühlt und hier gut bekannt ist, kann auch mal so eine Tasse nehmen und ausprobieren, was passiert. Ich habe das auch schon gemacht. Das ist richtig nett. Man lernt ganz viele neue Leute kennen. Dann ist eigentlich richtig Zeit noch heute. Also jeder, der sich um 12 verabredet hat, hat heute eine satte Viertelstunde gewonnen. Und da möchte ich euch ganz herzlich einladen zu den Betern auf den Bänken. Diese Gruppe hat sich zur Aufgabe gemacht, deine Anliegen gemeinsam mit dir vor Gott zu bringen. Und das ist eine echte Wohltat. Ich bin da schon oft gewesen. Es tut so gut, zu zweit zu sein. Und du darfst dich darauf verlassen, dass das genau da bleibt und darüber auch Stillschweigen gewahrt wird. Das wird jetzt nicht freundlich in der halben Gemeinde verkündet, damit die alle mitbeten, sondern das bleibt wirklich genau da. Und ich lade dich herzlich ein, von diesem guten Angebot Gebrauch zu machen. Jetzt kommt dieses hier. Soweit ich das richtig verstanden habe, haben Jan-Hendrik Lochner und seine liebe Frau gestern einen kleinen Jonas bekommen. Und vermutlich, es geht Ihnen allen gut, zufällig sind Sie jetzt nicht hier, um das Baby zu präsentieren, aber Sie sollen unsere ganz herzlichen Grüße dazu mitnehmen. Möchtest du noch für das Baby beten?
Wie heißt das denn?
Bitte? Jonas.
Jonas, ich möchte für den kleinen Jonas noch beten.
Weiß ich auch nicht.
Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass Jan-Hendrik und seine Frau, Sabine ein Baby bekommen haben. Und ich weiß, dass sie sich das lange gewünscht haben, Jesus. Und danke, dass du das geschenkt hast. Danke, dass sie Eltern geworden sind und dass soweit mit Schwangerschaft und Geburt alles gut gelaufen ist. Und wir bitten dich jetzt um ganz großen Segen von dir für sie in diesem völlig neuen Phase ihres Lebens miteinander als Familie. Wir bitten dich um Kraft, um Spannkraft auch. Wir bitten dich, dass der kleine Jonas gut in den Rhythmus hineinfindet mit Schlafen und so. Und wir bitten dich, dass sie ganz viel Liebe haben für ihren neuen Mitbewohner in ihrer Familie, für den Jonas, der jetzt Teil ihres Lebens ist. Danke, Jesus. Amen.
Ja, der Rolf spricht uns jetzt noch den Segen zu und dann wünschen wir euch einen schönen Sonntag.
Ja. Jesus Christus segne dich. Er schenke dir einen Blick für die Schönheit seiner Schöpfung. Und er gebe dir die Haltung, dass du das dankbar aus seiner Hand nimmst und mit ihm nach seinem Willen gebrauchst und genießt. Und so sei der Frieden Gottes mit dir, der höher ist als jedes schlechte Gewissen. Amen.